Staatsbürgerkunde. Folge 48, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Meine Eltern sind heute nicht zu Gast. Ich habe wieder einen externen Gast mir eingeladen und mit ihm spreche ich über eine Partei in der DDR. Aber nicht die Partei, an die ihr jetzt vielleicht denkt, sondern eine andere und welche das ist und warum mein Gast dort Mitglied wurde und was er dort so erlebt hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß damit und viel Erkenntnisgewinn. Herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde, Hartmut Grube.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. du bist der Vater eines Hörers, der sich bei mir gemeldet hat und gemeint hat, du könntest was erzählen zu einer Partei in der DDR. Denn es gab ja nicht nur die SED, auch wenn das die erste Partei ist, die einem immer einfällt, wenn man DDR und Partei hört, sondern du könntest was erzählen zur LDPD.
Genau.
Vielleicht sagst du erstmal kurz, wo du herkommst, wie alt du bist und dann erklären wir mal, was die LDPD ist.
Ja, ich bin 63 und wohne hier in Aschersleben und war Mitglied und Mitarbeiter der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands.
Was ist das denn für eine Partei? Wann hat die sich denn gegründet und mit welchem Ziel?
Also, ich will mal so sagen, über die Historie dieser Partei kann ich eigentlich wenig Auskunft geben. Aber ich denke mal, es gab ja nach einer bestimmten Zeit der Besatzung von der Sowjetarmee irgend so ein Dekret oder sowas, dass man also wieder Parteien zugelassen hat. Und ich denke mal, das war ja auch von langer Hand vorbereitet, dass man gesagt hat, also Deutschland hat eine lange Tradition bei den Parteien. Es gibt also nicht wie in der damaligen Sowjetunion das Einparteiensystem oder wie es in China, ich glaube, weil jetzt heute auch noch ist. Mhm. Und dass man gesagt hat, die Parteien werden wieder zugelassen. Und sicher wurde das auch von der damaligen Besatzungsmacht gesteuert, dass man die Gründerväter von diesen Parteien nach der Vereinigung der KPD und der SPD gab es ja die Sozialistische Einheitspartei Deutschland.
Genau.
Und das war ja die SED, die nachher sozusagen diese Diktatur sozusagen aufgebaut hat und die eben das Sagen hatte. Aber um das Mäntelchen der Demokratie zu wahren, hatte man also auch noch die anderen Parteien, die dann auch, wie gesagt, sich gegründet hatten, wie auch immer, von welchen Leuten, die das gefördert haben. Das war zum einen die Bauernpartei, die ja, wie soll ich sagen, die SED war ja die Arbeiterpartei. Das heißt, es gab ja sozusagen, hat man immer gesagt, die Diktatur des Proletariats.
Genau, der Arbeiter- und Bauernstaat quasi.
Genau. Und Arbeiter- und Bauernstaat sagt schon, aber die Bauern, die haben sich dann in der Bauernpartei, sollten sich die dann sammeln. Dann gab es noch die CDU, das war sozusagen, sind da reingegangen, die christlich orientiert waren. Dann gab es noch die NDPD, das war die Demokratische Partei Deutschlands und die LDPD. Haben wir jetzt alle fünf? Und die SED.
Genau, die SED noch.
Ja. Ja. Jetzt gucken wir mal. Wann sich die gegründet haben, weiß ich nicht. Es war jedenfalls so, dass diese Parteien zusammengefasst waren im demokratischen Block. So nannte man sich das, nannte man das damals. Deswegen hatte auch unter der Bevölkerung, die sich sozusagen vollkommen abgrenzten und wie das jetzt auch gesagt wird, das waren die sogenannten Blockflöten. Das waren also die Parteien, die zwar nicht SED waren, aber die immer mitgeflötet haben. Das heißt, die wurden am kurzen oder langen Band, also immer, es gab ja sozusagen keine Gegenstimmen oder es durfte ja keiner was gegen die SED sagen und schon ja nicht gegen den Staatsrat oder irgendwas.
Genau,
SED
hat ja auch den Führungsanspruch festgeschrieben in der...
Genau, also es war da... Ja. So war das damals. Wie gesagt, dazu kann ich also zur Historie nichts sagen. Ich weiß nur, dass also die Parteivorsitzenden, die waren auch gleichzeitig Staatsratsstellvertreter, glaube ich. Das war der Götting von der CDU und von der LDPD war es. Oh, fällt mir jetzt nicht ein.
Ah, den Namen hatte ich heute noch gelesen. Ich schaue noch mal kurz nach, während wir weitersprechen. Hatte ich heute vorhin noch mal gelesen.
Ja, fällt mir auch irgendwann mal wieder ein. Ja, das Parteiensystem war also so, dass...
ich habe es gefunden. Hermann Kastner?
Nein.
Karl Hamann steht hier noch.
Nein.
Oder Hans Loch?
Nein.
Auch nicht.
Die waren das vielleicht mal früher.
Ah, und Johannes Diekmann.
Auch nicht.
Okay, fällt uns vielleicht noch ein. Also das war
fällt uns noch... bestimmt noch ein.
Okay. Mhm.
Also wenn von Partei die Rede war, dann meinte man zu DDR-Zeiten damals immer die SED. Die anderen Parteien wurden eigentlich totgeschwiegen oder in der Öffentlichkeit jedenfalls. Die hatten auch sozusagen keine Organe. Also Organe war damals Presse. Das Neue Deutschland war ja das Zentralorgan, hieß das damals, der SED. Und dann gab es noch die einzelnen Zeitungen auf Republik, wollte ich sagen. Bezirksebenen. Damals war ja die DDR in Bezirke eingeteilt. Aschersleben gehörte zum Bezirk Halle. Und da die Zeitung war dann die Freiheit. Die hatte auch eine Lokalseite, wurde von vielen Leuten gelesen. Und die stand aber auch unter der Schirmerschaft, würde man heute sagen, der SED.
Genau, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, wo wir uns auch mit dem Neuen Deutschland beschäftigt haben und der Sprache im Neuen Deutschland. War halt das Zentralorgan des Parteiapparats und somit auch entsprechend geprägt in Sprache und Inhalt.
Genau so war das. Gut, ja, wo wollen wir jetzt weitermachen?
Ja, wie bist du denn zur LDPD gekommen, beziehungsweise was war denn für dich der Grund, da Mitglied zu werden?
Ja, also, bei mir war das so, dass ich eigentlich vorher in einem Schwermaschinenbetrieb war und da auch 3 Schichten machen musste. Und das ging aber nicht. Ich war inzwischen verheiratet und hatte ein Kind und beengte Wohnverhältnisse. Und ich hatte dann gesagt, ich möchte aus den 3 Schichten herausgehen und das ging aber nicht. Nun war es allerdings zu DDR-Zeiten so, dass man überall Arbeitskräfte suchte. Und von daher gesehen hatte man die Freiheit, in Anführungsstrichen zu sagen, das passt mir nicht mehr, ich gehe woanders hin. Und wie es der Teufel will, habe ich also...
Denn Arbeitslose gab es ja nicht.
Arbeitslose gab es nicht, nein. Es gab zwar, um ein bisschen abzuschweifen, ein Arbeitsamt gab es auch, aber die waren eigentlich, das Arbeitsamt war nur dazu da, Leute unterzubringen, die keiner haben wollte. Also es gab auch in der DDR Asoziale.
So hat man es genannt. War tatsächlich offizieller Sprachgebrauch, glaube ich.
Ja. Und Alkoholkranke, die waren ja damals auch krank. Und wenn die aus der Entziehung kamen, die wollte also auch keinen Betrieb so gerne haben. Und dann haben die sozusagen eingewiesen. Und die Betriebe, die ja alle VEB waren, die konnten sich dann auch nicht wehren und mussten die aufnehmen. Im Prinzip war das eigentlich eine gute Sache.
So als Wiedereingliederung, ja.
Ja, heutzutage hängen die Arbeitslosen zu Hause rum und besaufen sich den ganzen Tag. Und damals war es eben so, dass die eben auf Arbeit mussten.
Ja, vermutlich nicht alle. Aber gerade wenn es jetzt...
Doch, wenn's jetzt eigentlich alle. Ja, nee, ja.
Also nicht alle werden jetzt zu Hause rumhängen, die jetzt heute arbeiten.
Ach so, heute.
Aber wenn es jetzt jemanden getroffen hatte, damals ist natürlich schön, wenn dann halt von Staatswegen dann auch so ein Amt sich dafür zuständig gefühlt hat oder zumindest dafür bestimmt wurde.
Einen Arbeitslosen stellt ihr, Entschuldigung, Ein Alkoholiker stellt ja heutzutage keiner ein. Es sei denn, er verschweigt es, aber ansonsten hat ja jeder Arbeitgeber heutzutage die Auswahl und kann sich die Leute aussuchen. Und früher war es so, dass ja überall Arbeitskräfte gesucht wurden. Mhm. Und da wurden die eben zugewiesen. Gut, jetzt sind wir aber davon abgekommen, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Genau, du wolltest nicht mehr Drei-Schicht-Betrieb arbeiten.
Genau, genau. Und da bin ich, ich war inzwischen umgezogen und in meiner Nähe war ein Käsekeller. Das war eine Außenstelle von der Molkerei Aschersleben. Und dort war das Käsereifungslager untergebracht. Das war eine ehemalige Brauerei von Anno Knippifix, das weiß ich, vor 200 Jahren oder noch älter. Und da wurde der Käse gelagert. Das war also Schnittkäse. Und der musste 4 bis 6 Wochen liegen und bei einer ganz bestimmten Raumtemperatur. Ja, und da hatte man den Keller also ausgebaut. Und das war auch in meiner Nähe. Und der Meister dort, der wollte in Rente gehen, war auch ein bisschen gehbehindert. Der wohnte auch woanders, musste also immer 3 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Und da habe ich davor gesprochen und da wurde mir gesagt, ja, also die Stelle ist vakant und sieht zwar verdienstmäßig nicht mehr so gut aus, aber wenn Sie sich bereit erklären, einen Meister zu machen, dann kriegen Sie also Meistergehalt. Das war sowieso eine Abteilungsleiterstelle, obwohl die Abteilung nur aus 6 Leuten bestand ungefähr.
Dann diesem Molkerei-Käsekeller quasi.
Genau, an diesem Molkerei-Käsekeller. Und ja, so ging das dann weiter. Und dann habe ich mich dort beworben, sagt man heute nicht, bin hingegangen, habe gesagt, hier, bitteschön,
mache ich.
Ich mache das, genau. Und dann haben die gesagt, prima, gut. Dann habe ich ein halbes Jahr gewartet, bis ich dann Meisterlehrgang begann. Und zwar war der in der Kreislandwirtschaftsschule Halle-Saalkreis. Ja, da habe ich im Abendstudium kann man das nicht sagen. Also ich habe einmal in der Woche einen Tag freigekriegt, bin freigestellt worden von der Arbeit.
Du hast da schon
Arbeit.
Gearbeitet, ganz normal?
Ja, ja, habe da schon gearbeitet und bin einmal in der Woche nach Halle gefahren mit dem Zug.
Um den Meister
und
zu
habe
machen.
Dort da den Meister absolviert. Ja, und als ich fertig war, um jetzt auf den Punkt zu kommen, hat mein Betriebsleiter gesagt, Herr Grube, Sie sind jetzt Meister, das heißt staatlicher Leiter, verantwortlich, also jetzt auch mit Titel. Da möchten wir doch gerne, dass sie denn auch in der Partei eintreten. Ja, und ich bin eigentlich ein Mensch, der immer so nicht gleich widerspricht, sondern der erstmal sagt, ja, können wir drüber reden oder so ungefähr. Ich sage, wie gesagt, naja.
Ich überleg's mir mal.
Ja, so ungefähr.
Aber mit Partei war jetzt schon dann die SED gemeint.
Ja, klar war da die SED gedacht. Ja. Was anderes gab es ja eigentlich nicht. Ja, ja. So, ja, und dass ich nicht in die SED eintrete, das war also von vornherein klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich, immer in Opposition gelebt habe. Also so war das nur auch nicht. Ich will da nicht herausstellen, dass ich also, aber ich habe auch immer sehr gerne meine Meinung gesagt. Das mache ich heute noch. Und habe also versucht, auch immer, mein eigenes Ding zu machen. Also nicht auf andere zu hören. Gut, also wenn was gut war, ja. Aber es gab ja eine Menge, das war eben auch Schwachsinn.
Und da hast du schon das Gefühl, dass es in der SED vielleicht ja nicht so ganz
ja,
sein
und
könnte.
In der SED wollte ich sowieso nicht. Also das stand für mich fest, wie es abend in der Kirche, obwohl ich, wie gesagt, auch nichts mit der Kirche am Hut habe. ich habe mich dann umgesehen und das hat man ja vorhin schon gerade durch. Die anderen Parteien kamen für mich nicht in Frage. Ein Bauer bin ich nicht, christlich bin ich nicht, national bin ich nicht. Da ist also bis noch die LDPD übergeblieben. Ja.
Und das war dann aber akzeptiert, dass man sagt, okay, ich gehe nicht in die SED, aber ich werde Mitglied in einer der anderen Parteien.
Ja, was heißt akzeptiert? Ich habe da vorher nicht gefragt. Ich bin dort einfach hingegangen, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich möchte aufgenommen werden in die Partei. Ja, und die Mitarbeiter, die haben sich natürlich erstmal, oder der Mitarbeiter hat sich erstmal gefreut Und hat gesagt, hinterher hat sich herausgestellt, dass ich also einer der wenigen war, der also aus eigenem Antrieb mehr oder weniger hingegangen bin und gesagt habe, hier, da bin ich möchte eintreten.
Vielleicht nochmal kurz zum Profil der LDPD. Also das ist eine liberale Partei. Hat sich dann auch, also wenn man mal ganz weit nach vorne guckt, dann hat sich dann auch nach der Wende quasi mit der FDP vereinigt. Also kommt aber aus diesem freiheitlichen, liberalen Gedanken heraus, wenn ich jetzt richtig gelesen habe.
Ja, das schon.
Oder was war denn so der Kern der Partei, wo man sagt, ja, dafür stand die?
Der Kern war derjenige, dass man alle die Leute, die keine Arbeiter waren, vorzüglich Leute, die freiberuflich waren, die Handwerker waren, die Geschäftsleute waren, dass man die angesprochen hat und hat gesagt, wollt ihr euch nicht auch binden? Wir haben vielleicht Kontakte zu irgendwelchen staatlichen Institutionen. Früher war es ja so, dass man nichts hatte. Es gab zum Beispiel Handwerker, die sollten Rohre verlegen, die hatten keine Fittinge. Das sind die Dinger, wo man die Rohre mit zusammen macht. Und da hat man dann gesagt, ja, bei uns ist auch ein Parteifreund in der, was weiß ich, im Rat des Kreises tätig und der hat Beziehungen zur Materialwirtschaft, vielleicht kriegst du denn ein paar Fittinge. So, und weil es hat ja überall gemangelt. Es war ja so, dass auch diese staatlichen Sachen, also die staatlichen Rohrleger oder PGHs oder wie man auch immer so sagte, dass die schon kein Material hatten. Aber die Privaten, die waren also immer in den Hintern gekniffen, auf Deutsch gesagt, die haben also immer nur das gekriegt, was eben gerade mal da war, so ungefähr.
Vielleicht noch kurz dazwischen, PGH, Produktionsgenossenschaft des Handwerks.
Des Handwerks, genau.
Sozialistische Genossenschaft.
Nein.
Ja. Aber Genossenschaftscharakter, sagen wir mal.
Genossenschaftscharakter, aber da war es so, dass da auch die CDU da drin war. Also die Genossenschaften haben sich ja gegründet aus den kleinen Handwerkern. Die kleinen Handwerker wurden nicht zwangszusammengeschlossen, sondern man hat gesagt, also pass auf, jetzt, ihr kriegt kein Material mehr, entweder ihr tut euch zusammen, dann können wir das besser koordinieren. Und dann haben die solche PGHs gegründet und da waren also auch die sogenannten Blockparteien drin, weil die Handwerker haben gesagt, also mit der SED wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir sind zwar abhängig von denen, aber wir kriegen nichts von denen und da wollen wir auch nicht Mitglied sein. Also denn, wenn wir schon in den sauren Apfel beißen müssen und irgendeiner Partei da Beitrag zahlen, dann gehen wir also woanders hin. Und da gab es aber auch welche, die waren dann in der CDU oder in der NDPD, das gab es also auch. Also, wie gesagt, also
nur kurz
bei uns, ja, bei uns,
der PGH, genau.
Ja, bei uns waren hauptsächlich viele Bäcker. Mhm. Es gab zwar auch eine große Konsumbäckerei, die Kaufhallen beliefert haben, aber ansonsten gab es noch eine Menge privater Bäcker. Ist ja nicht so wie heute, dass man in jedem Supermarkt Brötchen kriegt. Die kleinen Bäcker, das waren, ich will es mal nicht übertreiben, aber bestimmt 15 bis 20 in unserem Ort. Und da hat man dann versucht zu sagen, hier, wollt ihr euch nicht ein bisschen engagieren und so weiter. Der Beitrag war natürlich auch, das war natürlich auch ein Grund, nicht in die SED zu gehen, weil der Beitrag da, sagen wir mal, mindestens das Doppelte war. Also es hing dann auch am Geld und naja.
Also es waren dann eher, sagen wir mal, klein bis mittleres Bürgertum, Selbstständige, die sich dann halt in der LDPD wiedergefunden haben, um so ein gemeinschaftliches Auftreten dann auch zu haben oder gemeinschaftliche Interessen dann auch durchsetzen zu können, zumindest sich austauschen zu können, um mehr zu erreichen.
Ja. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich war also einer der wenigen, die da freiwillig in Anführungsstrichen hingekommen sind. Also es gab da auch eine Werbe, da wurde also gesagt, hier, wir suchen noch Mitglieder und so weiter. Sprich doch mal den und den an, deinen Kollegen, der Ingenieur ist. Und naja, oder zu dem Handwerker ist man dann hingefahren, hat dann gesagt, hier wollt ihr nicht mal so und so. Also es war selten, dass einer, also praktisch, ich hatte ja gar keinen Kontakt. Ich kannte doch gar keinen, der Mitglied dieser Partei war. Und Bei vielen anderen ist es also dann eben aus dem bekannten Familienkreis oder Arbeitsumfeld so gewesen, dass die dann oder eben durch, wie sagt man dazu, durch eben Werbung, dass man die Leute öfters mal besucht hat und denen auch ein bisschen Honig um den Mund geschmiert hat und gesagt haben, naja, ist gut, wir könnten vielleicht da oder da was machen, dann kriegst du vielleicht eher ein LKW oder LKW nicht oder ein Fahrzeug oder eine Batterie oder Bereifung, ist ja nichts.
Waren dann aber schon ganz praktische Gründe, mit denen man dann quasi Leute versucht hat zu ködern.
Ja, also zu ködern.
So, wir ändern jetzt das Parteisystem und das Gesellschaftssystem, sondern es waren eher so handfeste Gründe, wo man dann wirklich erstmal einen praktischen Nutzen für sich persönlich daraus sich versprochen hat.
Ja, ja. Wobei ich sagen muss, die SED, das war ja eigentlich die Partei, wo Leute reingegangen sind, die am meisten nach praktischen Nutzen gestrebt haben. Denn die da, ohne dass man in der SED war, konnte man selten irgendwas werden. Also, ich sag mal, Betriebsleiter, Schuldirektor. Also das war die große Ausnahme, dass man Schuldirektor nicht in der SED war. Also, oder geschweige denn in einer anderen Partei. Es gab zwar welche, die Beispiele will ich mal nicht nennen, aber die waren dann schon was Besonderes, die hatten denn auch meistens was auf dem Kasten. Die sind also was gewonnen, weil sie gut waren und nicht, weil sie protegiert wurden. Oder. Wisst ihr, was ich meine? Ja, weißt du, was ich meine?
Aber
ja,
in der SED hat man natürlich immer noch gleich die Staatsmacht hinten dran, wo man weiß, ja, da ist alles gedeckt. Das hat man den kleineren Parteien natürlich dann erstmal nicht.
Ja. Gut. So, ja. Wie gesagt, zur Wahl standen nachher ja die Parteien immer ein bisschen mehr im Fokus. Die waren vereinigt in einer nationalen Front. Und zur Wahl gab es dann sozusagen die Liste der nationalen Front. Und
da konnte man zustimmen oder ablehnen.
Genau, es gab einen Wahlvorschlag, da standen alle drauf. Und dann sollte man dann auch hingehen. Die nicht hingegangen sind, da kamen dann die Leute mit der fliegenden Wahlurne, so hieß das damals, ins Haus und haben dann gesagt, ja, hier ist der Zettel. Wir haben hier ihre, also die sind natürlich dann gekommen. In diesem Wahlbezirk, klar, die hatten in jedem Wahlbezirk dann diese fliegende Wahlurne und sind da hingegangen, dann zum Altersheim, die Leute, die nicht mehr sich fortbewegen konnten, da ist man dann hingegangen, damit die wählen konnten, denn wir mussten ja immer eine Wahlbeteiligung von 99,9999, was weiß ich, 5 Stellen hinter Komma die 9, so ungefähr.
Das war ja. Und am besten auch mit der gleichen Zustimmungsrate dann noch zum Wahlvorschlag.
Genau. So sollte das also immer ablaufen. Ja. Und da waren ja nicht nur die SED-Leute, aber da standen ja auch die von den anderen Parteien auch mit drauf. Aber wie gesagt, wir wissen heute, dass das Wahlsystem eben, keine echte Wahl ist. Wobei ich... ich will jetzt nicht abschweifen, aber heute ist es nicht viel anders. Wenn ich heute, was weiß ich, CDU wähle, in dem Glauben, die CDU soll die stärkste Kraft werden und dann ist die CDU die stärkste Kraft und dann machen aber die Grünen und die beiden Roten zusammen, dann regieren doch wieder welche, die, naja,
gut, genau, die dann
reden wir nicht drüber.
Genau, die es dann prozentual weniger, also jede für sich weniger hat, aber zusammen dann halt als Koalition dann doch wieder mehr, genau.
Also die Politik ist eine Sache, die ist ziemlich verworren.
Wie war das denn? Also bist du dann Mitglied geworden in der LDPD?
Ja.
Wie hat sich denn so das Parteileben für dich gestaltet? Was waren denn dann so Tätigkeiten, die man dann gemacht hat als Parteimitglied?
Ja, das war, wollen wir so sagen, man hat nicht, ist dann zu Parteiversammlungen gegangen. Die waren dann nachmittags meistens in kleiner Runde, entweder in kleinen Gaststätten oder irgendwo anders, auch mal draußen bei irgendwelchen anderen Parteifreunden. Und ja, das war also ungezwungen, wenn man so sagen.
Und was hat man denn da so beraten oder was hat man dann jetzt groß Einfluss versucht zu planen auf die Politik oder waren es dann eher so,
gar nicht,
so lokale
gar
Sachen,
nicht,
die man besprochen hat? Worum ging es denn da so?
Ja, es ging hauptsächlich um lokale Sachen, dass, was weiß ich, dass es da klemmt oder dann hat man auch versucht, mal so die grünen Themen dann so rauszukitzeln. Also es ging es um örtliche Sachen. Das heißt, dass eben der Radweg nicht in Ordnung ist oder dass ein Kinderspielplatz hin soll. Also das waren keine Sachen von politischer Tragweite, sagen wir mal.
Weil man schon gewusst hat, dass man da keinen Einfluss hat, weil die SED dann doch, ja, das
ja,
bestimmt, was sie will.
Man hat doch dann auch immer mal versucht, dann irgendwelche Mängel dann aufzuzeigen und versucht dann, irgendwas zu machen. Es war aber so, dass es eben auch ein Beisammensein war, ein Austausch der Leute untereinander und von oben herab wurde dann natürlich auch versucht, immer so ein bisschen Einfluss zu nehmen und die Leute dafür zu interessieren, auch für die Politik. Dazu gab es politisches Bildungsjahr. Und da wurden dann auch Versammlungen gemacht, die fanden dann auch oftmals in der Kreisgeschäftsstelle statt, wo man dann Themen aufarbeitet, um den Leuten, die Politik nahezubringen oder sozusagen den Auftrag zu erfüllen einer Partei, die also sich mit Politik befasst.
Das war aber jetzt von oben, von der LDPD.
Von oben. Genau. Oh, da gab es Bildungszirkel. Gerlach hieß der. Jetzt fällt es mir ein. Professor Dr. Gerlach war der Parteivorsitzende in der DDR.
Hat man denn auch mal, Besuch von der Staatsmacht bekommen, die schauen wollte, was denn jetzt in diesen Ortsgruppen da passiert, nicht, dass da doch irgendwie der Umsturz geplant wird?
Vielleicht knüpfen wir erstmal an die andere Sache an. Also das war also so, dass ich dort Mitglied geworden bin, mich da auch engagiert hatte, auch dort Freunde gefunden hatte und man hat dann auch sich ausgetauscht und nachdem ich dort 2 oder 3 Jahre Mitglied war, hat man gesagt, wir sind jetzt im Kreisverband über 600 Leute, wir hätten jetzt so viel Mitglieder, dass wir jetzt einen zweiten Vollbeschäftigten einstellen können.
In welchem Jahr war das?
Und zwar war das 1984.
Okay, also schon in der Endzeit der DDR, sagen wir mal, fast.
Ja, so ungefähr. 1984 bin ich dann hauptamtlicher Mitarbeiter dort geworden.
Weil das bestimmt wurde oder weil du wolltest?
Nein, weil ich wollte. Okay. Man hat mich gefragt. Und ich habe natürlich gesagt, ja, also erstens mal gab es mehr Geld. Zweitens mal brauchte ich nicht mehr so körperlich arbeiten, denn die Arbeit im Käsekeller war zwar auch Büroarbeit zu ungefähr einem Drittel. Also man musste die Tourenpläne machen, man musste die Lieferungen zusammenstellen, man musste die Gewichte verrechnen, man musste Bestandsführung machen, man musste also immer wissen, wie viel Käse gerade im Keller waren, Zugang, Abgang, es waren Inventuren fällig und so weiter und so weiter. Aber der Großteil der Arbeit bestand eben auch darin, dass man den Käse bewegen musste. Jeder einzelne Karton musste abgewogen werden, musste auf Paletten und als Meister konnte man sich nicht da oben hinsetzen und konnte sagen, na gut, ich mache jetzt den ganzen Tag hier den Kram. Nee, man hat auch mit den Leuten zusammengearbeitet. Manchmal hat man doch mal gesagt, so, ich mache mal eine Stunde mein Kram. Die Autos mussten beladen werden. Das war also eine richtige Plackerei. Heutzutage gibt es ja Lademechanismen. Wir hatten nachher auch Europaletten, Die wurden dann aber mit dem Hubwaren auf den Kran geschoben und dann nach oben gezogen, von da wieder runter in den Vorbereitungsraum, von da dann wieder mit dem Blech, da kamen dann die Autos, die fuhren an die Rampe, wurde ein Blech ran, also nicht mit Hubwaren, dass das irgendwie in der Höhe auch angeglichen war. Das Auto, das senkt sich ja dann runter, wenn es leer ist, ist es oben, da muss man Berg hochfahren. Ja, und wenn es nachher schwerer wird, dann muss man also aufpassen, die letzte Palette, die ist dann praktisch, da musste man dann bremsen, also mit voller Kraft. Also es war auch körperlich auch anstrengend.
Und da warst du dann schon froh, wenn du das dann...
Und ja, und da war das natürlich, außerdem war ich in der Zwischenzeit wieder umgezogen und da war es auch noch näher ran. Also ich konnte zu DDR-Zeiten immer zu Fuß zur Arbeit gehen.
Das ist echt ein Vorteil heutzutage. Also heutzutage noch mehr, wenn man dann nicht im Stau oder im Nahverkehr stecken bleibt.
Ja, nach der Wende hatte ich nie wieder das Glück, in Aschersleben zu arbeiten. Das nur nebenbei.
Ja, da ist, glaube ich, dann, ging, glaube ich, vielen so, dass die dann wirklich weiter weg mussten zur Arbeit und dann nicht mehr am Heimatort was gefunden haben. Das ist okay.
Ja. So, zurück zur LDPD. Ja, und da hat man mich gefragt, du bist so engagiert und so weiter. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen reingepasst, so von der Altersstruktur. Sie wollten wahrscheinlich auch nicht so einen ganz Jungen haben, weil unsere Parteifreunde, die sind also nicht mit 18 eingetreten, wie das bei der SED so war. Also die sind dann eingetreten, die hat man dann bekniet, wenn sie also zur Armee gehen wollten, gegangen sind 3 Jahre oder wenn sie da in die, oder wenn sie das Studium anfangen wollten, da hat man dann eben erstmal einen Aufnahmeantrag von der SED hingelegt. So, und die Parteifreunde bei uns, die sind eingetreten, also schon im gesetzten Alter. Das waren meistens alles schon Familienväter und da hat man sich gesagt, ja, wenn da jetzt so ein junger Spund hinkommt. Also wahrscheinlich habe ich in das Schema genau reingepasst. Ja, und dann bin ich dort politischer Mitarbeiter geworden. Ja, und das war eigentlich eine Arbeit, wo man sich, ich sag mal, ausruhen konnte.
Was musste man denn da machen oder nicht machen?
Ja, man musste erstmal seine eigene Ortsgruppe musste man auf Vordermann halten. Es gab, man musste auch Beiträge eintreiben. Das war also auch nicht so einfach. Man musste den Kontakt halten zu einigen Freunden. Da gab es auch dann welche, die dann auch mal angerufen haben und haben gesagt, du, pass mal auf jetzt, bei mir funktioniert das und das hier. Ich bin jetzt hier drin, jetzt will ich mal was von euch, da hast du mal zu kommen. So, da musste man zu denen hinfahren und dann haben die ihr Leid geklagt und dann hat man das aufgeschrieben. Dann hat man Versammlungen auch geleitet in den kleinen Ortschaften. In manchen Ortschaften war die Parteigruppe, das waren vielleicht bis 5, 6. Die haben sich dann getroffen beim Bier und damit dann also auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, außer Bier trinken Parteiarbeit war, also dass eben auch mal gesprochen wurde, was passiert, dass eben vielleicht ein Parteitag vorbereitet wird, also innerparteilich und natürlich auch vom Großen her, dass die eben, sozusagen Besuch gekriegt haben aus der Stadt. So. Also die haben sich direkt darauf gefreut, dass man dann gesagt hat, das ist gut. Und da war es eben auch die Aufgabe, dass man rausgefahren ist in die Ortschaften. Das ist, was weiß ich, 2x im Monat oder 3x im Monat, es war das denn so der Fall, dass man dann in die einzelnen Ortsgruppen, ich weiß nicht, wie viele Ortsgruppen wir hatten, das ist zu lange her, ich würde sagen 20.
Oh doch, jedem, doch schon, okay.
Ah ja, in jedem kleinen Ort im Kreis gab es eine Gruppe, fast in jedem, also wahrscheinlich gab es auch einige Ausnahmen, es gab so ja Orte, da war eine starke Gruppe, da muss man so sagen, da war jeder Handwerker war da drin. Also es hat sich dann wahrscheinlich auch rumgesprochen und da hat der eine hat dann den anderen und die haben sich dann getroffen, da hat der eine gesagt, naja, du komm doch da mal hin und naja.
Und die muss man dann einmal im Monat alle abfahren oder ab?
Alle mal abfahren und genau. Und dann musste man auch, gut, wir hatten noch eine Sekretärin, die hat dann auch Einladungen musste man schreiben und Berichte verfassen und naja, alles Statistiken machen, Statistik. Welche Partei lebt nicht von der Statistik?
Und da warst du dann,
oder welcher Staat?
Genau. Und da warst du dann quasi mit der Sekretärin und du warst jetzt Zweiter.
Zweiter Mann, ja. Zweiter, da gab es einen Kreissekretär. Ja, und einen politischen Mitarbeiter.
Und so habt ihr das dann in kleiner Gruppe ja gemacht. Das war, ja. Sag, war dann immer noch so auf dieser Ebene, auf dieser lokalen Ebene, wo man halt sich die Sorgen und Nöte seiner Parteimitglieder angehört hat und versucht, darauf einzugehen.
Manchmal sind die auch gekommen zu uns und da musste man sich dann auch mal eine Stunde Zeit nehmen und musste seine Arbeit liegen lassen. Ich habe sich dann angehört, was denn da los ist. Teilweise war es auch so, dass die Leute persönlichen Frust abgelassen haben. Also dass sie eben gesagt haben, das haut nicht hin und das haut nicht hin. Wo sollten sie weiter hingehen? Und da waren wir sozusagen auch wie so ein Ventil sozusagen. Wir haben zwar dann immer viel versprochen, manchmal mehr, was wir vielleicht halten könnten, aber ja.
Konntet ihr es dann weitergeben an andere Stellen, beziehungsweise wart ihr dann eigentlich eine staatliche Stelle oder musstet ihr es dann auch weitergeben an staatliche Stellen?
Nee, wir mussten es auch weitergeben an staatliche Stellen, aber es war auch so, dass auch in staatlichen Stellen auch Leute von uns, also Mitglieder der LDPD waren. Also es gab Mitarbeiter beim Rat der Stadt, es gab Mitarbeiter beim Rat des Kreises. Natürlich waren das dann bloß eine Handvoll oder im Rat des Kreises waren es, glaube ich, bloß zwei, ich weiß es nicht.
Und auch also, nicht auf den höchsten Ebenen vermutlich, oder?
Nein. Aber gut, man hat jedenfalls immer versucht, den Leuten. Wie gesagt, das eine Beispiel war bei den Rohrleitungen. Es hat ja, das kann sich heutzutage keiner vorstellen, bei einer Mangelwirtschaft, da fehlt eben immer alles. Als ich in der Molkerei war, ja, da haben wir dann gewartet aufs Auto, ja, meistens waren sie da, aber dann waren sie auch wieder nicht da. Da gab es dann verschiedene, da gab es die Transportgemeinschaft Handel, dann gab es den Kraftverkehr und dann gab es auch noch eine andere Institution, die hatten Fahrzeuge und im Winter war es denn, also der eine hatte keine Reifen, der andere hatte keinen Diesel, das war ja alles kontingentiert, hieß das damals. Also man konnte also nicht, wie soll ich sagen?
Davon ausgehen, dass immer alles da war.
Der Betrieb hat also eine Planvorgabe gekriegt, so und so viel Diesel dürfen sie verbrauchen und wenn die eben die Kraftfahrzeuge mehr geschluckt haben, irgendwie haben sie es denn zwar denn doch oder irgendwie wieder hingekriegt, aber naja, es war eben alles manchmal so mit Hängen und Würgen. Aber gut, damit sind wir groß geworden und deswegen sind wir ja auch so gut im Organisieren gewesen.
Das hört man öfter, das halt wirklich, wollen wir sagen, dass, da haben wir echt viel organisieren und mit Menschen umgehen und Sachen besorgen gelernt.
Tauschhandel und in einer Gaststätte. Die waren ja damals alle voll, da wurde viel gemacht. Der eine hatte, was weiß ich, Beziehungen zu Zement und der andere zu was anderes. Ich zum Beispiel habe in der Molkerei gearbeitet, ich hatte Käse. Das will ich mal nicht verheimlichen. So war das also auch. Und wenn man Käse hatte,
sagen konnte, okay, hey, morgen gibt's wieder was und da könnt ihr vorbeikommen und.
Nee, das nicht, aber es war dann auch so, dass man, dass einer von meinen Sportfreunden, ich habe lange Jahre Federball gespielt, gesagt hat, du, meine Tochter, die hat Jugendweihe, da kommen 20 Mann, kannst du nicht mal ein Stückchen Käse besorgen? Dann habe ich gesagt, naja, klar. Also es war nicht so, dass man da nun massenweise geklaut hat, aber wenn mal so ein Anlass war und die sind dann auch gekommen, dann haben sie gesagt, na klar, gehen wir schon mal eine Reihe. Es wurden sowieso Proben gezogen von Käsen, die Laborfrauen sind dann gekommen, haben die Verpackungen aufgerissen, haben dann mit ihren Käsebohrern Proben gezogen und der Käse kam natürlich dann nicht mehr in den Handel. Der wurde dann sozusagen abgeschrieben. Und naja, also ich hatte dabei kein schlechtes Gewissen, auf Deutsch gesagt. Ja.
Gab es denn, um auf die Frage von vorhin noch zurückgekommen, gab es denn jetzt wirklich auch so Kontakte zu den großen Staats,
Parteivertretern, kamen die dann auch mal vorbei und haben geguckt, was ihr da so macht in Aschersleben? Also jetzt nicht von der LPDW, ja, sondern sagen wir mal von SED oder von Parteiapparatstelle.
Ja, also es war so, also wenn der Kreissekretär Geburtstag hatte, da kam auch der Chef von der SED vorbei und hat gratuliert. Und hat einen Blumenstrauß gebracht, hat seine Schnittchen gekriegt, hat seinen Kaffee getrunken und dann war gut. So, und zu der anderen Frage, die ja eigentlich auf was hinausläuft, auf was anderes hinausläuft, muss ich sagen, das braucht es eigentlich nicht zu geben. Mhm. Also es brauchte keiner zu kommen zu uns und irgendwie was nachzugucken oder ausspionieren.
Okay.
Warum? Weil ich jetzt weiß, und wir wissen es ja alle, dass die Spitze in der eigenen Partei waren.
Mhm. Genau, das darauf wollte ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus, also, dass man dann.
Wir wissen jetzt, dass sich sogar die SED-Genossen gegenseitig bespitzelt haben, dass auch Pfarrer als Spitzel gearbeitet haben, dass sich die Kirchenleute untereinander bespitzelt haben. Also die Stasi war sozusagen ständig dabei. Man hat das, also ich habe es damals nicht wahrgenommen. Ich weiß es auch nicht, ob ich das, ich hatte auch nie, wie soll ich sagen, Kontakt. Ich habe
also
das
keine
aber
Anwerbeversuche gehabt.
Oh.
Also keine Anwerbeversuche meinst du jetzt oder das?
Ja, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Das wären sie bei mir sowieso. Das wäre bei mir gut.
Ja, wenn man schon nicht freiwillig dann in die SED eintritt, sondern sich eine andere Partei sucht, ist man dann vielleicht auch nicht so ganz der erste Kandidat, der einem dann so einfällt.
Ja, wobei das Thema Stasi ist natürlich wieder eine ganz SED, andere Sache. Es gibt, ich weiß nicht, wollen wir jetzt ein bisschen Stasi einschwenken oder nicht? Nee.
Können wir gerne vielleicht noch machen. Ich überlege jetzt bloß gerade, ob man mit dem Parteithema schon komplett durch sind, aber vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, wo man dann vielleicht auch diesen Aspekt da noch mit reinbringen kann. Also du kannst gerne in der Richtung auch weiter erzählen.
Ich wollte eigentlich mit der Stasi, ich kann vielleicht auch noch was sagen. Ich bin also, als es mit der DDR zu Ende ging, sind einige Parteifreunde oder einige, die damals auch schon immer, vielleicht da einen Vorteil draus ziehen wollten, oder die sind dann mit wenigen Fahnen in die FDP übergewechselt. Mhm. Und das war für mich natürlich, wie soll ich sagen, nicht. Also der Graf Lambsdorff, der war ja nun vorher bestraft, lass ihn sein, wie ihm will, vielleicht hat er auch sein Gutes gehabt. Jedenfalls, die FDP war für mich unakzeptabel, grundsätzlich. Bevor man mich dort sozusagen rausgeschmissen hat, weil es war abzusehen, dass die Partei sich nicht hält, dass sich da keine Mitarbeiter halten, dass es sowas nachher nicht mehr geben würde. Das war sowieso abzusehen. Aber ich habe auch mich da in der Wendezeit nicht mehr einspannen lassen und habe dann, obwohl ich noch Mitglied der LDPD war und dort hauptamtlich gearbeitet habe, habe ich mich schon im neuen Forum engagiert.
Ah, okay.
Und das ist natürlich dort nicht gerade, wie soll man sagen, ich habe das dort erzählt, ich war keinem rechenschaftspflichtig und
Was hast du erzählt, dass du Mitglied in der LDPD warst? Oder was?
Wie bitte?
Was hast du im neuen Forum erzählt, dass du Mitglied bei der LDP warst? Oder?
Nein, ich habe bei der LDPD erzählt, dass ich im neuen Forum mitarbeite.
Ach so, okay. Mhm.
Ja, und das hat denen natürlich auch nicht so richtig gefallen, aber ja, das war mir nachher egal. Um vielleicht noch was Abschließendes zu sagen, jetzt ist mir das mit der Partei oder mit den Parteien, ich bin jetzt sozusagen, ich stehe über der Sache.
Okay.
Also ich bin nachher vom neuen Forum automatisch mitgegangen, gehangen zum Bündnis 90. Mhm. Vom Bündnis 90 automatisch übergegangen, Bündnis 90 die Grünen. Mhm. Dann noch bei den Grünen auch noch eine Weile mitgemacht. Und okay. Dann als die Grünen dann nachher, da gab es irgendwo eine Entscheidung mit Krieg in Kosovo oder sowas. Und da habe ich jetzt, da habe ich gesagt, so, jetzt ist also Feierabend, jetzt trete ich aus. Gut, und seitdem, muss ich sagen, habe ich da mit Parteien abgeschlossen. So, ja, jetzt zur Stasi. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich also auch eine Stasi-Akte habe. Leider ist sie nicht auffindbar.
Ach was, okay.
Ja, ich habe das dreimal versucht, aber das ist schon lange, lange her. Die letzten 10 Jahre habe ich da gesagt, ist doch egal, ist doch vollkommen wurscht. Ja, da die letzte Antwort war, ich sollte mal nachforschen, im Archiv von der FDP. Da könnte irgendwas vielleicht noch sein. Ich denke nämlich auch, dass also auch in den Blockparteien, so wie in der anderen Partei, auch Daten gesammelt wurden, jetzt im Nachhinein. Vorher hat man damit nicht, habe ich jedenfalls damit nicht gerechnet, dass sowas gemacht wird. Aber naja.
Aber klar, wenn man sich das überlegt, also es ist natürlich dann schon auch ein Aspekt des DDR-Gesellschaftslebens, wo die Stasi natürlich sagt, da müssen wir unbedingt gucken, was da passiert in diesen, auch wenn es Blockparteien sind.
Ja.
Nicht, dass uns da was entgeht. Oder?
Ja, und genau. Und die Spitzel, die waren allgegenwärtig. Und zur Stasi muss ich jetzt auch sagen, nachdem so viel Zeit verflossen ist, ich kann den Leuten vielleicht gar nicht so einen Vorwurf machen. Warum? Viele Leute haben gedacht, die DDR ist eine gute Sache. Die wurden so erzogen. Wenn heute einer katholisch erzogen wird, dann ist er eben katholisch. Und früher wurden sie eben so erzogen, die Kinder. Manche hatten kein Westfernsehen, die mussten immer nach der Pfeife tanzen, was die Eltern gesagt haben, das waren auch Treuegenossen, also sind auch Treuegenossen geworden. Die haben also kein schlechtes Gewissen gehabt, wenn die irgendwas gemeldet haben, sondern die wollten sozusagen den Staat vor irgendwelchen inneren Angriffen schützen. Das ist die eine Seite.
Aber hat man da nicht vielleicht auch zu den, man sieht ja dann auch den Effekt, den solche Meldungen haben und dass das dann vielleicht auch das Leben von den Personen,
weiß ich nicht, es kommt immer noch an, was man,
ja.
Gut, also wenn man einen verraten hat, der die Republik verlassen wollte, das war, oder die Zone, wie man früher mal gesagt hat, dann hatte das sicher arge Konsequenzen. Aber gut, wenn eben einer so erzogen wurde, gut, das ist jetzt die eine Seite mit der Erziehung. Ich wollte aber auch auf eine andere Seite.
Ja.
Es gibt ja nicht nur die Leute, die das aus Überzeugung gemacht haben, sondern es gibt auch Menge Leute, die es widerwillen gemacht haben. Die aber dann, wo man gesagt hat, du musst zwar nicht, aber wenn du zur Beerdigung deiner Mutter fahren willst, unterschreibe hier mal. Oder wenn du irgendwelche andere,
oder zum Studium willst, oder?
Ja, zum Studium, ja, oder zum Studium willst, oder ein Paar, was keine Kinder gekriegt hat, die wollten ein Kind adoptieren, da hat man gesagt, ja, also das unterliegt staatlicher und wir hätten aber denn gerne auch von dir was. Wenn wir dir was geben, dann, also bei der Stasi zu sein, hatte damals viele, viele, viele Gründe und dass das natürlich großer Mist war, das wissen wir jetzt alle. Mhm. Aber die Beweggründe, die Leute dazu geführt haben, man soll die Leute nicht, wie soll ich sagen, verurteilen. Das war eben so. Und ich wenn ich jetzt im Nachhinein noch rauskriegen würde, dass der und der oder irgendwas gesagt hat über mich, ja, muss ich sagen, da kann ich bloß drüber lachen. Das Leben geht weiter, wir sollen nicht zurückblicken. Gucken wir nach vorne, es gibt viel zu tun. Dieses, was wir jetzt machen, ist ja auch so ein bisschen nostalgisch. Und wenn ich das sehe, es wird viel rausgeholt, Mauerfall und Zweiter Weltkrieg.
Gerade diesen Tagen jetzt gerade.
Und alles sowas, ja. Also ich muss sagen, also mir ist es fast schon zu viel. Ich bin ein Mensch, der also sagt, was können wir verändern? Gucken wir mal nach vorne. Wo hapert's? Was können wir machen? Und das ist mir eigentlich zu wenig.
Hast du denn da in deiner Zeit bei der LTPD das Gefühl, du könntest was verändern und hat sich das dann vielleicht auch so praktisch ergeben? Also war das damals eher so?
Nee, also eine grundlegende Änderung kann man konnte man in diesem System sowieso nicht erreichen, das war mir klar. Aber man konnte, wie soll ich sagen, Menschlichkeit oder wie soll man sagen,
also man konnte auf kleinem Raum vielleicht
ja,
anderen helfen.
Die SED war unpersönlich. Weil das war eben auch so, in den Großbetrieben war die SED auf Betriebsebene organisiert. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, oder hatte ich das nicht gesagt? Da hat ja mein Betriebsleiter damals in der Molkerei gesagt, ja, geben Sie mal Ihr Aufnahmeantrag einen Parteisekretär. Also, und wenn der Betrieb noch so klein war, der hatte einen Parteisekretär. Mhm. Die waren zwar nicht immer alle hauptamtlich, also das heißt, haben nur Parteiarbeit gemacht. In kleineren Betrieben haben die, was weiß ich, Abminderungsstunden, würde man heute sagen, gekriegt und haben dann, was weiß ich, einen Tag Parteiarbeit gemacht. Aber in den großen Betrieben, ihr habt ja richtig Parteisekretär, die haben sich also nur um Partei gekümmert und um alle möglichen anderen Sachen, was da noch, es gab ja nicht bloß Parteien, es gab ja dann auch die Kampfgruppen und die Zivilverteidigung und die, was weiß ich, da war noch ein großer Schwanz dran von der Stasi anzuschweigen. Die haben ja auch dann überall noch mitgemimt. Da gab es also eine große Bandbreite. So, jetzt darauf zurückzukommen. Also die sind praktisch in ihrem Arbeitsumfeld, sind die zusammengekommen und hatten eine Parteigruppe. Und da ist natürlich das Zusammentreffen nicht so, wenn man eine Ortsgruppe hat. Da kommen Leute zusammen, die in einem Ort wohnen, die auch die Geschicke des Ortes ein bisschen verändern wollen. Und eine Ortsgruppe hat eben, wie soll ich sagen, da ist eben, ich will mal sagen, vielleicht mit einem Stammtisch zu vergleichen. Ja, die wollen nicht bloß erzählen, sondern die wollen vielleicht auch was bewegen, auch was Gutes machen. Für den Ort, wo sie drin wohnen. Während bei der SED, die sind zusammengekommen in ihrem Betrieb. Da war sowieso nichts weiter zu ändern. Das war also eine andere Ebene.
Ja, dass da mal eher Machterhalt vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, als jetzt wirklich Veränderungen und Verbesserungen auf kleiner Ebene?
Ja, auch.
Was ich jetzt vielleicht noch zum Abschluss fragen wollte, war, als du beim neuen Forum dann warst, in dieser Übergangszeit,
ja.
Hast du da irgendwie so das Gefühl gehabt, oh, jetzt ist eine Zeit, da kann man vielleicht was verändern, da kann man vielleicht auch was ganz Neues mal ausprobieren? Oder ist man da eigentlich auch von den Ereignissen in diesem Jahr 1989, 90 so ein bisschen davongetragen worden? Oder?
Gut. Ich bin vielleicht sowieso nicht so die große Masse. Also ich bin schon ein bisschen eigen, möchte ich mal sagen. Also viele haben ja gesagt, hier, jetzt wollen wir im Westen, Westmark und so weiter. Das war für mich eigentlich gar nicht das Erstrebenswerte. Also mir und vielen, vielen Freunden vom neuen Forum ging es eigentlich darum, eine bessere DDR zu machen. Mhm. Das, wie soll ich sagen, damals gab es auch noch die Sache, da gab es also einmal den Anschluss der DDR nach Paragraph so und so. Und dann gab es ja auch die andere Möglichkeit. Also das heißt,
Fortbestand, Koexistenz, wie man es auch nennt.
Ja, genau, dass man und viele, da haben ja viele Sachen reingespielt. Man hat ja auch damals überlegt, ob sich das Vereinigte Deutschland jetzt nur eine neue Verfassung gibt. Mhm,
genau.
Ja. Wir leben ja jetzt eigentlich nach dem Grundgesetz des Westens, der BRD. Also genau. Da war ja auch, die hatten ja keine Verfassung.
Genau,
Verfassung. Der Unterschied ist ja eine Verfassung, da bestimmt das Volk drüber, wie auch immer, ob die jetzt indoktriniert werden und sagt, ihr müsst alle dafür stimmen, oder ein Gesetz wird eben vom Staat gemacht und sagt, so, das ist jetzt eure Verfassung. Im Westen und im Osten ist das anders gelaufen. So, und also die Überlegungen waren eben eigentlich anders.
Und da hätte man dann sagen können, jetzt machen wir mal was ganz Neues oder fragen mal alle, was sie denn jetzt gerne hätten, so überspitzt gesagt.
Ja, und dass es so mit der DDR nicht weitergehen konnte, das wussten wir eigentlich alle so ein bisschen, aber wir wollten es eigentlich nie wahrhaben. Also ich habe mir 2 Jahre vor der Wende habe ich mir nie vorstellen können, dass wir auf einmal im Westen sind. Das war undenkbar.
Das ging schon mit unglaublichem Tempo, ja.
Ja, das ist, wir sind sozusagen überrannt worden. Zwar muss ich jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt zurückblickt, sagt man, ja, anders wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weiß ich nicht, ob man, was soll die Überlegung? Hätte, Fahrerkette, sagt meine Enkelin
immer. Genau, ja, das kenne ich.
Also, es ist sinnlos, darüber nachzudenken, was wäre, wenn gewesen. Ja, es ist eben einmal so gekommen, aber wenn man zurückblickt, kann man sagen, das war nicht der Wille oder der, wie soll ich sagen?
Das hat man sich dann in dieser Zeit vielleicht nicht so vorgestellt, so gedacht, dass es so kommt, ja.
Nicht so gedacht, dass es also so kommt und so schnell kommt und so. Ja, zuerst war ja erstmal bloß, da sind ja die Grenzen aufgegangen, so, und ja, dann war es erstmal fertig, so. Und alle sind so rübergeströmt und einer meiner Söhne sollte denn nach 6 Wochen schreiben, wie der erste Eindruck im Westen gewesen ist. Da sind sie alle rübergeströmt und haben sich das Begrüßungsschild geholt. Manche so 2-mal oder 3-mal, die haben den Ausweis von der Oma mitgenommen, den ich mehr fahren konnte, oder sind dann in verschiedenen Orten gefahren. Ja, mein Sohn konnte nicht schreiben, der war noch nicht da. Also wir haben uns da, mal so sagen, wir haben das erstmal setzen lassen. Das heißt, wir sind also nicht...
War der Drang nicht so groß?
Nein, nicht mit Venen, Fahnen, rübergegangen. Ja, gut.
Das haben, glaube ich, viele dieses Gefühl dann gehabt, die sich dann vielleicht auch so ein bisschen politisch oder auf Veränderungen hin engagiert hatten, dass sie dann auf einmal davor standen und sagten, so ganz, wie wir es uns jetzt eine Demokratisierung oder eine Veränderung der DDR vorgestellt haben, ist es jetzt gerade nicht geworden und geht auch nicht so in die Richtung, wie wir es jetzt gerade sehen.
Und nachdem ich weiß nicht, ob ich das da jetzt nochmal einhaken soll, das geht jetzt aber nicht mehr von der LDPD aus, aber das hängt jetzt mit der Wende zusammen, dass man ja, das Wichtigste ist ja die Arbeit, dass man arbeitet. Mhm. So, LDPD war Schluss, ja, was nu? Jetzt kann dich jemand im Handel, im Genossenschaftshandel, im Konsum, so, und der hat mich da untergebracht, ja. Da kam aber der Westen und ja, der Handel dominiert ja da alles und die haben den Konsum, den hat er natürlich klein gerührt.
Mhm.
Ja, die sind also gekommen, da Herr Baron von Hohenau, der war da der Konkursverwalter nachher, und Herr Herrmann, der war da. Also, es ist also alles von langer Hand vorbereitet, da könnten wir jetzt noch stundenlang reden, da gab es eine Vertretervollversammlung, da sind die Omas, die Zeit hatten, die haben sie alle eingeladen, da haben die alle Hand gehoben und haben dann für die Gesamtgenossenschaften abgestimmt, dass sich die Kreiskonsumgenossenschaften vereinigen. Dann haben sich die alle vereinigt, so Konsum-Halle-EG, dann haben sie anschließend wieder aufgesplittet nach Branchen. Dann gab es Konsum-Haushaltswaren und Konsum-das und Konsum-das. Und dann haben sie die einzelnen untereinander wieder ausgeschangelt nach diesem System Mutter und Töchter. Bei der Mutter fließt der Gewinn hin und die Töchter, die verarbeiten Verluste. Und naja, wie das alles so war, es ging also nicht gut. Ich wurde nachher wieder arbeitslos und ja, ich will nicht meckern, mir geht es bedeutend besser. Ich wirtschaftlich und auch sonst will ich nicht klagen. Aber na gut.
Ist dann schon viel passiert. Das war jetzt bestimmt auch so in den Jahren 89, 90, denke ich mir jetzt mit der Handelsgenossenschaft. Das
Ja. Das war Moment, gucke, Brille aufsetzen. 1990. Mhm. 1990 bin ich Mitarbeiter vom Konsum geworden.
Ja, und ja. Wir haben letztes Mal auch, also meine Eltern und ich drüber gesprochen, dass meine Oma auch noch Briefe geschrieben hat und da war schon viel in Auflösung begriffen. Also die ganzen Großbetriebe bei uns am Ort und wurden dann aufgekauft und dann nicht fortgeführt und also da sind dann auch viele tatsächlich arbeitslos geworden, beziehungsweise mussten dann weit fahren, um dann neue Arbeit zu finden. Da ist schon, also das war alles in wenigen Jahren, also wirklich, wenn man sich dann diese Briefe anguckt, das war alles, 90, 91, da ist dann schon viel, viel umgebrochen.
Ja, das letzte Mal war LDPD, da hatte ich also, wie gesagt, 10 Minuten Fußweg. Dann war Konsum Halle, da bin ich nach Halle gefahren, nach Eisleben gefahren, nach, wo war ich immer noch überall? Eisleben, Halle. War noch ein anderer Ort. Weiß ich nicht mehr. Ja, ein Katasteramt, da habe ich umgeschult nachher als Vermessungstechniker. Da war ich in Hettstedt tätig, in Stassfurt tätig, in Magdeburg tätig, in Zeitz tätig. Aber nicht nacheinander, sondern immer wieder mit Pausen zwischendurch, mit Arbeitslosigkeit und naja.
Ist dann die Flexibilität des neuen Arbeitsmarktes
genau
gewesen.
Genau. Dienst zur Zeit zwar waren eine Strecke 130 Kilometer.
Oh, das ist...
Das ist also eine ganze Menge. Das bin ich auch nicht jeden Tag hin und her gefahren, sondern ich habe das dann irgendwie anders bewältigt. Ich bin dann nur zweimal nach Hause gekommen in der Woche. Ja, also es war... Aber wie gesagt, ich möchte nicht meckern. Es muss sich also heutzutage jeder durchwursteln und das Beste draus machen. Immer nach vorne gucken, nicht so viel meckern, sondern tun. vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Es gibt also auch Leute in meinem Alter, denen hat die Arbeitslosigkeit und die Wende gar nicht gut getan und die sind eben auch dann unter die Räder gekommen, auf Deutsch gesagt. Also die, naja.
Ja, also da...
Ja, also wenn denn...
Ich sag mal,
wenn
Glück denn, kann man dazu sagen, gehört dazu, sicher.
Ja, wenn die Arbeit nicht klappt und in den, die Ehe noch auseinander geht und eine anderen Missigkeit noch dazukommt, vielleicht noch Alkohol, dann ist man nachher rettungslos verloren.
Das ist keine gute Kombination, nee. Nein. Jetzt wollte ich eigentlich auf diesen schönen Schlussgedanken positiv nach vorne schauen enden. Ich würde sagen, dass das machen wir trotzdem. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Hartmut, dass du da jetzt so viel erzählt hast über das Parteileben in der Nicht-SED-Partei LDPD. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch für Kommentare und Fragen kommen. Vielleicht können wir das ja auch mit einem anderen Thema nochmal wiederholen oder beziehungsweise wir vertiefen das auch gern nochmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei dir.
Ja, gerne.
Und wird jetzt für die Hörerinnen und Hörer hier diese Folge mal beenden und wir können ja gleich noch kurz weiterreden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören bei Staatsbürgerkunde Nummer 48 zum Thema Parteiarbeit, habe ich es genannt. Und danke an Hartmut Grube. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.